Ihr sagt aber, sobald ihr aufzeichnet, ne?
Ja, das, wir zeichnen doch. Ja immer auf, warte, sobald...
Ich hole mir eben noch eine Dose. Hilfe, Hilfe, ich hänge mit dem... Hilfe!
Mit? Also, vielen Dank, bitte.
Ich habe mir noch eine Dose Rasenball geholt.
Aber habt ihr das mitbekommen? Das Haus am See am Rosenthaler Platz von meinem Freund Stefan Schlager hat jetzt wirklich Wodka-Rasenball auf der Karte.
Ja, wie sie das auch gehört.
Ja, er hat gesagt, es hat ihn so inspiriert von unserer Live-Folge, dass er das sofort hat auf die Karte setzen lassen. Also wenn man ins Haus am See in Berlin geht, dann bestellt man jetzt tatsächlich Wodka-Rasenball. Sehr also, gut. Wenn wir nicht Influencers sind, ne?
Ja, steht da inspired bei Fußball MML oder sowas?
Nee, aber wir sollten ihm einfach mal 30.000 von diesen Bierdeckeln schicken.
haben wir noch 30.000? Ich glaube nicht. Wir sollten neue machen, vielleicht. Ist das wirklich hier, ist jetzt erst, wenn man keine Sommerpause macht, ne? Oder wir haben ja eine halbe Sommerpause gemacht, dann weiß man gar nicht mehr, wann der richtige Saisonauftakt. Ist das hier der Saisonauftakt?
Ja, wahrscheinlich ist es der Saisonauftakt, oder? Okay. Ist ja übrigens meine Abschiedsfolge, ne? Heute.
Ja?
Ist das letzte, ja. Das ist mal das letzte Mal, dass ich noch eine Stimme habe, bevor ich nächste Woche dann operiert worden bin.
Wann denn genau eigentlich?
Ich werde nächste Woche Mittwoch operiert. Mm. Muss heute nochmal klären, wann genau. Das war so eine absurde, das musste ich wirklich, das muss ich beschreiben. Ich war gestern in der Hamburger Stimmklinik und wurde dort nochmal... Das
klingt schon super.
Da wurde ich nochmal untersucht von der Ärztin und dem Professor, der mich operieren wird. Und dann saß ich da und dann wurde ich endoskopiert, also der Schlauch durch die Nase. Da wurde nochmal im Rachenraum geguckt, was genau es ist an der Stimmlippe und so. Und dann sitze ich da in diesem Behandlungszimmer und werde endoskopiert und dann Betäubung, Lokale und so. Ja, also schon richtig das volle Programm. Und dann machen sie mal so ha, ha und hi und hu, damit man sieht, wie die Stimmlippen so vibrieren, wie die sich verhalten. Und was machen Sie denn sonst noch so mit der Stimme? Machen Sie das mal alles, was Sie so sonst so machen. Und dann sitze ich da in diesem Behandlungsraum mit dem Endoskop vor dem Professor, ja. Hanseatischer geht's nicht. Und ihr, und ich sag, bitte, also, ich sag's Ihnen, wie es ist. Oder so, ja, komm, also, ja, so sieht das nämlich aus. Hier, mit Leverkusen. Das im Behandlungsraum. Und dann, ja, Leute, der ist faul. Und das ist wirklich bei einer sachlichen, nüchternen Untersuchung. Und dann wirklich nur,
ja, du musst mir doch die Füße mit Küttersauberhalt schmieren.
Erstmal die im Zivildienst und solche Sachen. Ich grüße Sie ganz herzlich. Das war absurd, wirklich absurd. Mir ist in dem Moment, als ich in diesem Behandlungszimmer war, wurde mir erstmal bewusst, was für einen absurden
Beruf du hast.
Beruf ich habe. Was in dem Moment war, es war beschämend festzustellen, was ich, wie man so schön sagt, what I do for a living. Das wurde mir in diesem Falle wirklich auf schmerzhafte Art und Weise bewusst.
Ach, und dieser arme hanseatische Professor dachte einfach, er ist in einen schlechten Jerry Lewis-Film hineingeraten.
Ich weiß nicht, was er gedacht hat, aber der hat auch gedacht, schade, dass ich mich dann für diesen Fachbereich entschieden habe. Also sowas haben die, glaube ich, auch längere Zeit nicht erlebt.
Wie heißt die Hamburger Stimmklinik?
Hamburger Stimmklinik. Der macht wirklich nur Stimmlippen. Der macht nur Stimmlippen, den ganzen Tag Stimmlippen. Ich lasse mir, glaube ich, auch die Stimmlippen aufspritzen.
Und Analbleaching.
Ich bin der Einzige mit aufgespritzten, wenn ich nächste Woche also komplett anders gehe, habe ich mir die Stimmlippen aufspritzen lassen.
Ja. Wie Chiara Ohofen damals.
Ja, ich bin die Chiara Ohofen der Stimmlippe. Ja.
Ich freue mich schon jetzt drauf.
Weiß nicht, wie es so klingt, wahrscheinlich so.
Jetzt.
Naja,
jetzt wie ist auch ja immer. Jetzt ist ja gar kein Platz mehr für meine schöne Sommeranekdote. Die inspiriert war von Mickys tollem orangefarbenen Oberteil, was er heute trägt.
Ja, hau raus!
Nein, ich habe mich gerade erinnert, weil es wirklich ja, also was mir immer schmerzlich bewusst wird, ihr kennt das ja, Facebook sagt doch immer, daran möchtest du dich gerne erinnern.
Ja.
Und den ganzen Sommer über bekomme ich natürlich nur Erinnerung von vor 5 Jahren Weltmeisterschaft in Brasilien.
Natürlich.
Ja, natürlich. Und dann sagt man, ach schön, auch schon wieder 5 Jahre her. Na, den Rest haben wir dazwischen irgendwie verdrängt. Vor 5 Jahren bin ich mit dem Kollegen Kai Feldhaus an der Copacabana am Strand spazieren gegangen und uns entgegenkam der weltbekannte MC Gringo. Damals hat er versucht, in die Charts zu kommen mit dem Wahnsinnsfußball-Kracher Deutscher Fußball ist geil, frag nicht weil. So. Und der hatte auf einer Sackkarre eine Boombox dabei. und hat die uns in die Hand gegeben, hat gesagt, könnt ihr mir helfen, die über den Sand zu ziehen? Und wir natürlich, ja, machen wir. Und er lief voran mit dem Mikrofon in der Hand und irgendwann gingen wir durch eine Gruppe von 500, 600 Holland-Fans und er war anderthalb Kilometer geführt vor uns, aber das Mikrofon funktioniert noch. Es war noch verbunden mit der Boombox. Also schoben irgendwann Feldhaus und ich durch diese Holländer eine Boombox, aus der dauernd schallte, Orange trägt nur die Müllabfuhr. Orange trägt nur die Müllabfuhr. Und wir waren aber gar nicht die Initiatoren des Ganzen, weil der lief ja anderthalb Kilometer vor uns. Aber wir standen halt in diesem Pulk von 500 angesoffenen Holländern und mussten uns irgendwie rechtfertigen für das, was aus unserem Lautsprecher kam. Das war mein Sommer von vor 5 Jahren.
Und mein Sommer in diesem Jahr ist der erhobene Zeigefinger, weil bevor jetzt die Pre-Roll zur Mid-Roll wird, sollten wir vielleicht mal ganz kurz ein bisschen Werbung machen,
stimmt,
oder?
Stimmt, da war ja noch was.
Einfach nur ganz kurz.
Aber wir haben unsere Fans ja jetzt so aufgeheizt mit unseren Anekdoten, dass sie so dermaßen euphorisiert und geil da drauf sind. Wir könnten jetzt theoretisch, wir könnten auch... Was ist der beschissenste Artikel? Tönniesfleisch. Wir könnten jetzt auch Werbung für Tönniesfleisch machen. Und die würden uns dann aus den Händen reißen, weil die so euphorisiert sind.
Ja, aber guck wenn mal, das da hast der du, obwohl du nicht, wenn, ja? nicht mal weißt, glaube ich, wofür wir Werbung machen, Micky, hast du den perfekten Übergang geschaffen, weil wir natürlich für was ganz Umweltbewusstes jetzt Werbung
machen. Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, irgendwie, wir machen eben nicht für den beschissensten, sondern für einen richtig coolen Artikel Werbung.
Und freut begrüßen mich, zum freut mich persönlich
oder?
Auch.
Und begrüßen zum ersten Mal im Programm hier bei Fußball MML neuer Werbepartner. Herzlich willkommen aus dem Hause Volkswagen. Moja.
Wir Moja!
So, Moja. So. Moja.io, also Moja wird erstmal geschrieben, Moia.io, das ist die Website. Da kann man sich eine App runterladen, denn Moja ist, und der geneigte Hamburger und möglicherweise auch der ein oder andere in Hannover oder auch in Wolfsburg hat diese braun-schwarzen Busse schon mal gesehen, also so Minibusse würde ich mal das Ganze nennen, sind elektrische Fahrzeuge, also komplett elektrisch und Moja hat nichts anderes im Sinn, als ein weiteres Verkehrsmittel zu sein, aber eben auch ein neues Mobilitätskonzept, das die Stadt einfach ganz simpel lebenswerter, sicherer und zu einem schöneren Ort macht.
Ich für habe alle viele Menschen, meiner Freunde tatsächlich schon sehr davon schwärmen hören.
Es ist vor allen Dingen was für Leute wie dich, Micky, du hast ja ungefähr 29 Autos, wovon 23 konstant in der Werkstatt sind.
So ist es.
Und da sie dir ja noch dein Motorbike da in Hamburg geklaut haben, kannst du jetzt einfach die App runterladen und dann kommt der und dann heißt es, das Schöne ist, du hast 6 Private Seats, also 6 Leute passen rein mit eigenem, kannst dein Handy aufladen, hast WLAN-Zugang.
Ist ja wie
und
mein Kino du, zu Hause.
Ja, so. Ja. Das Schöne ist, dann kannst du wunderbar dir mit Leuten, bis zu 6 Leuten diesen Ride teilen. Und das ist natürlich für die Stadt super, weil es entlastet. Es ist definitiv billiger als das normale Taxi, aber nicht so verstopft wie der öffentliche Nahverkehr, ne? Und ich hab das übrigens mal ausgerechnet, wenn 6 private Sitze, der FC Bayern könnte mit 3 Moja-Fahrzeugen zu jedem Auswärtsfahrt kommen, zu jedem Auswärtsspiel.
So. Ja. Stimmt. 6, 12, 18.
Ja, richtig.
Ne? Mehr brauchen die ja gar nicht mehr.
Eben.
Ohne Frage. Also
um Moja, das Ganze nicht zu machen, nur, genau. Nicht nur ein weiteres Verkehrsmittel, sondern eine gute Idee für die Stadt, jetzt auch in Hamburg seit 4 Monaten.
Als App runterladen, wie gesagt, die Website dazu, oder ich sag nochmal, wie man es schreibt, weil jeder weiß natürlich, wie man im App Store eine App runterlädt. M-O-I-A, das ist Moja, das ist die neue Mobilität in Hamburg. In Hannover, dort hat es angefangen und dann irgendwann wahrscheinlich
in Hannover
auch bei dir vor
angefangen.
Der Haustür. Apropos bei dir vor der Haustür.
So ein bisschen wie die Christian-Wulff-Geschichte. In Hannover hat es angefangen. Die ist allerdings, die geht allerdings weniger erfreulich zu Ende.
Apropos, anders als bei Moja, apropos vor deiner Haustür. Mhm. Ungefähr 250 Meter maximal ist die nächste virtuelle Haltestelle von Moja entfernt. Also da geht mal kurz hin, steigt ein. Und hat wirklich, glaube ich, eine total schöne Fahrt. Mit allem. Komfort, Platz
Tip
und so weiter.
Top.
Tip top. So, Kinder, sind wir bereit?
Aber sowas von.
Dann Musik bitte. So, und damit herzlich willkommen. Wir waren im Höhentrainingslager. Wir waren auf der US-Tour. Wir waren in China. Wir haben geworben für den deutschen Fußball-Podcast.
Ja.
Und jetzt sind wir sogar in Delmenhorst gewesen, bis in die Ich wollte gerade sagen Provinz, aber das ist natürlich eine Beleidigung für alle.
Wir sind immer da, wo ihr nicht seid.
Das ist aber eine Beleidigung für Hamburg.
Delmenhorst.
So. So. Und jetzt sind wir wieder da für eine neue Saison, für die Fußballsaison 2019-2020. Fußball MML, der Lieblingspodcast aller Fußballfans. Hier ist Micky Beisenherz.
Hinter Hochding liegt ein Graben, der ist weder breit noch tief. Und dann kommt gleich
Getränke Hoffmann.
Getränke Nöcker. Sag Bescheid, wenn du mich liebst.
So, natürlich
Mike
lieb ich
Nöcker,
dich.
Der Getränke Hoffmann von Fußball MML.
Übrigens, Micky Beisenherz. Ja. Sven Christiansen hat offensichtlich auch unsere Folge, unsere Live-Folge auf Delmenhorst gehört.
Ja.
Grüße an dieser Stelle.
Ja, liebe Grüße.
Können wir nochmal über Tainted Love im Soundgarden sprechen?
Ach so, ja, sehr gut. Sehr gut. Übrigens hat Paul Keuter mir gerade via Instagram eine Nachricht geschickt, weil ich mit meiner Stimme nochmal via Instagram nochmal nur nach Hause. Und daraufhin hat er nur geschrieben, fick dich. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Ich habe ja gesagt, lassen wir es.
Wollen wir eigentlich noch unseren Freund Lukas Vogelsang vorstellen?
Ja.
Das ist auch das Problem, ich habe das gerade gemerkt. Also man muss ja nochmal auch für die neue Saison den Hörern klar machen, ihr beide sitzt gemütlich auf 1 Quadratmeter OMR-Boden in Hamburg.
Ja.
Und ich sitze ja meist woanders, entweder in Berlin und Mülheim. Und ich habe mich gerade so verschluckt, während die Musik gespielt hat. Ich wäre aber hier einfach gestorben, weil ich bin ja alleine hier. Ihr könnt euch wenigstens noch gegenseitig helfen.
Ja, das ist richtig.
Es hat niemand reagiert.
Es ist immer noch für ein heimliches Manöver ist immer noch mal Zeit zur Not.
Ja, aber mach das mal alleine.
Ja, auf jeden Fall. Willst du weiterheulen oder willst du vorgestellt werden?
Nee, mach mal. Ich mag das ja, wenn sehr alte Männer über mich reden.
Das ist so ein Fetisch von dir, ne? So, ja, begrüßen Sie bitte in dem Ruhrgebiet, der Pott im Podcast. Hier ist Lukas Vogelsang.
Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
Lukas Vogelsang, das ist Teenie-Liebchen vom Wendler. Ne?
So, dann fangen wir mal an. Ich bin Mike Nöcker an dieser Stelle, sei noch erwähnt für alle, die heute neu zugeschaltet
haben. Haben wir beide jetzt, also wenn du nicht mal mehr hinhörst, wenn wir dich vorstellen, Getränke Nöcker, dann habe ich gesagt, du bist der Getränke Hoffmann von Fußball. Wir haben dich schon vorgestellt, mehr bekommst du die Saison auch nicht.
Dulle,
ab jetzt
wirklich,
kannst du es wieder alleine machen, ja. wenn wir dann nicht dürfen mit den begrenzten Mitteln, die wir haben.
Ja. Leute, können wir jetzt mal über Fußball reden?
Ja. Vorgestellt, aber keiner hat so richtig mitbekommen, du bist ja Ivan Perisic von MML, ne? So.
Wenn Sie wissen.
Mit viel Tamtam, genau.
Dass wir schon den Perisic haben.
Ich glaube, es war Peter Ahrens oder wer hat es geschrieben irgendwie, das muss ja auch eine Erlösung für Ivan Perisic sein, nachdem er jetzt ein halbes Jahr lang nicht sagen durfte, dass er zu den Bayern wechselt, dass er jetzt endlich offiziell vorgestellt wurde. Das hat mir auch ausgesprochen gut gefallen.
Ja.
Es ist der Edi Glieder vom FC Bayern München. Bitte, wenn wir alles haben, das können Sie
nicht. Es ist natürlich der Massimo Oddo nur 11 Jahre später. Ne?
Ja, oder
der
so.
Ein ja, komplett wobei, absurder Transfer, wo ja, man wo, so denkt, ach.
Ja, wobei nur, der Gliedervergleich ist ja, der fußt ja darauf, dass halt natürlich ein spektakulärer Transfer, Klammer auf, Fernando Morientes versprochen wurde. Und dann kam halt der Glieder-Edi. Jetzt in diesem Falle, also Perisic. Ich weiß noch damals, als er den BVB verlassen hat, war das jetzt, also der wurden jetzt nicht die Fahnen auf Halbmast gehängt. War ein okayer Fußballer, aber er ist mir jetzt nicht so in Erinnerung geblieben, dass ich sagen würde, Däubelschlag, das ist ja nicht zu
fassen. Aber wenn ich mich korrekt erinnere, hat er ja eine ganz, ganz hervorragende Weltmeisterschaft gespielt.
Die WM war gut.
Für Kroatien. Und hatte doch, und ich glaube, das ist die Idee. Also ich glaube, Hoeneß und Rummenigge reagieren nur noch auf äußere Reize. Und wenn mich nicht alles täuscht, hatte doch Ivan Perisic seine Nummer, seine Trikotnummer, also seine Rückennummer auf die Schläfen rasiert, in die Frisur. Und das ist doch etwas, was auch unser Freund Franck Ribéry immer gemacht hat. Ah. Ich glaube, dass sie einfach geguckt haben, wer sieht denn dem ein bisschen ähnlich, wenn man nicht so genau hinguckt. Ach komm, hier dieser Kroate, der hat doch auch die Seiten so, die Nummer. Den holen wir einfach.
Ach so, da müssten die aber jetzt dann irgendwie Jan Koller holen aus der dritten tschechischen Liga, weil der so optisch, also was die Frisur angeht, so an Robben erinnert. Also ist ja oder Wesley Snyder. Ja.
Nein, aber Mike, wie sagen deine Kinder immer, was ist der neue Schulhofspruch, wenn man die Seiten so kurz hat?
Oh Scheiße, was war das nochmal? Seiten
auf IQ, glaube ich.
Genau, Seiten auf IQ.
Seiten auf Ikonen?
Ja, man sagte früher bei dieser Fußballerfrisur, wo alles sozusagen an den Seiten glatt rasiert wurde, hieß es, am Anfang hieß es Seiten auf Null, gezogen auf Millimeter.
Ah, verstehe. Und
jetzt gibt es Abwandlungen sozusagen. Und das Neueste ist tatsächlich Seiten auf IQ.
Sie hörten Mike Nöcker, den Schulhof-Korrespondenten von Fußball. Nein, das ist Sie tatsächlich so. Also es gab doch da auch ein Meme mit Kim Jong-un, Seiten auf Menschenrechte. Hm? Hatte ich letzte Woche gesehen, verstehst du? Nein, aber ich glaube, Perisic ist so ein Transfer, nicht nur in optischer Reminiszenz an Franck Ribéry, sondern auch, also ich möchte einfach nicht Niko Kovac sein in München, wenn du eine Liste über den Sommer reinreichst oder eigentlich schon im Frühjahr und sagst, pass mal auf, ich hätte gern den Rebic und vielleicht auch den Jovic und schaut doch mal. Dann sagen die, nee. Also so ein vielleicht aus unserer Sicht zweitklassigen Kroaten wie den Rebic, weiß man ja gar nicht, ob der sich durchsetzt.
Ja.
Und dann lassen sie das. Und dann bleibt Rebic erstmal in Frankfurt oder geht nach Florenz oder sonst wohin und geht vielleicht sogar zu Inter Mailand, die dann, weil sie ja Rebic haben, Perisic nicht mehr brauchen, denn der ohnehin ja nicht gebraucht wird, weil Conte ihn, glaube ich, abgeschoben hat, direkt aufs Abstellgleis. Aber dann sagen sie, komm jetzt in der großen Not, wir holen den Perisic, wo du denkst, ihr könntet halt seit 2,5 Monaten, könntet ihr Rebic haben und keiner hätte sich beschwert, wir gesagt haben, ey, das ist doch ein guter Typ, lass mal gucken, was der bei den Bayern macht.
Ja, aber sie kriegen es einfach nicht mehr. Also das anderer Fall ist ja jetzt hier Ziyech, wie er heißt, ne? Ziyech.
Ja, Hakim Ziyech.
Ziyech.
Von Ajax Amsterdam.
Genau. Und da ist es ja tatsächlich auch so, dass er jetzt verlängert hat bei Ajax und gesagt hat, sie waren zu langsam, die Bayern. Mhm. Und das ist etwas, was natürlich immer weiter zum Problem wird, weil da hast du, glaube ich, das war mit Tuchel schon so. Ach, und gut, das ist mit Ziyech jetzt so, dass halt einfach intern die Abstimmungsprozesse offensichtlich zu lange dauern, dass man halt nicht mehr in der Lage ist, da schnell dafür irgendwie mal so einen Transfer den umzusetzen. Und das kann ja so nicht weitergehen. Also aus Bayern-Sicht kann man so in Zukunft nicht verfahren.
Ich finde, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Ich finde, so langsam, ich möchte gar nicht mehr, dass die Außendarstellung vom FC Bayern so ist, wie sie ist. Also,
ist das Mitleid oder ist das schon Abscheu oder ist das der altbekannte Beisenherz-Gaffer, der da aus dir, nee, also was ja, ist das?
Der altbekannte Beisenherz-Gaffer, ich wusste nicht, dass das schon offiziell so ist.
Ehrlicherweise fängt Mitleid an.
Ja.
Es ist wirklich tragisch und ich möchte nicht, dass der größte Verein in Deutschland so eine Außendarstellung hat.
Ich finde es ein berechtigtes Anliegen, ja.
Ich möchte aber mal sagen, weil Micky schon Tuchel gesagt hat, ich habe so überlegt, letzte Woche, als ich plötzlich nochmal den Namen Timo Werner las, wo ja auch innerhalb dieses, wenn sie wüssten, wen wir schon alles haben oder sicher haben, man ja auch dachte, okay, die werden erst den Werner-Wechsel bekannt geben, ein Jahr, bevor er ablösefrei ist. Dann werden sie vielleicht noch an Havertz baggern und dann wäre es ein normaler Bayern-Sommer gewesen, ja? So, nichts von dem ist passiert. Und dann habe ich gedacht, Moment, diese ganze Geschichte ist doch 1:1 eine Analogie zu der Trainerposse in dem Jahr, bevor dann, also im letzten Jahr, bevor dann Kovac kam. Weil sie haben die ganze Zeit gedacht, analog zu Jupp Heynckes, na, der Robben und der Ribéry, die spielen ja eh bis 40. Ja. So, also so wie sie gedacht haben, Heynckes wird bis 82 oder sogar 90 Trainer sein bei ihnen, bleiben ja auch Ribéry und Robben ewig. Sonst hätte man den Umbruch ja auch schon vor 2-3 Jahren nochmal anders und vehementer einleiten können. Ja, so, dann halten sie sich jemanden wie Werner warm, das ist in diesem Fall Tuchel, ja, also Werner ist Tuchel, oder und suchen aber derweil noch die größere Lösung, das wäre dann Sané und jetzt nimm für Sané irgendeinen anderen Trainernamen, aber sie halten sich Werner, / Tuchel warm, denken immer noch Heynckes, Ribéry und Robben bleiben und am Ende holen sie einen Kroaten.
Ich bin jetzt ungefähr vor einer Minute geistig ausgestiegen.
Das stimmt
aber
nicht. Ich gebe dir das intellektuell so viel Kredit, dass du genau verstanden hast, was ich meine und dass du eigentlich in dich hineinnickst und ein bisschen ärgerlich bist, dass dir das nicht aufgefallen ist.
Warum hat man eigentlich, nachdem man gegen Borussia Dortmund den Pokal verloren hat, sehr deutlich verloren hat, hat man ja beim FC Bayern reagiert und hat einfach bei Dortmund die beiden wichtigsten Spieler rausgekauft und danach ja mehr oder weniger, ob jetzt mit Götze oder ohne, sei mal dahingestellt, aber ja die erfolgreichste Phase in der Vereinsgeschichte vom FC Bayern eingeleitet.
Okay, okay.
Und die Frage ist ja, warum hat man nach dem verloren gegangenen und ja auch irgendwie deutlich verloren gegangenen Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt eigentlich nicht genauso reagiert? Weil das war ja im Grunde genommen das auch, was Niko Kovac wollte, hat man aber nicht gemacht. Hat man da möglicherweise da die Chance vertan, die nächste erfolgreiche Epoche im Leben vom FC Bayern?
Mittlerweile habe ich echt das Gefühl, dass es beim FC Bayern so ein bisschen zugeht wie in öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, dass die einzelnen Abteilungen sich da gegenseitig, also dass die mehr Interesse daran haben, dass die eine Abteilung der anderen einen möglichen Erfolg kaputt macht, als dass man sich so als gemeinschaftliches Projekt begreift. Und da kommt es mir mehr und mehr so vor, als ist eine Idee von Hoeneß für Rummenigge grundsätzlich schon mal No-Go und umgekehrt. Und die beiden haben sich da mittlerweile nur noch, und deswegen kommt da auch nichts mehr zustande. Also es wirkt nicht so, als würde man wirklich gemeinschaftlich an einem Strang ziehen und das große Ganze im Blick haben, sondern sich eher so im Klein-Klein aufreiben. Und dazwischen ist irgendwo Salihamidžić. Ja, der ist ja wirklich von allen die bedauernswerteste Figur. Weil bei Kovac ist es ja immer noch so, da schwingt immer noch dieses Gefühl von, dann sagt er irgendwann, weißt du was, macht euren Scheiß alleine und der trainiert einen anderen super Verein. Bei Salihamidžić habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass wenn der aus diesem Verein ausscheidet, dass alle sagen, Leute, ihr glaubt nicht, wer auf dem Markt ist als Sportdirektor. Da müssen wir ja zulangen. Glaube ich eher nicht.
Mein?
Glaube ich nicht.
Es könnte übrigens...
Das ist genauso absurd wie der Satz, ja, wir verhandeln gerade mit dem Nährlinger.
Es könnte übrigens sein, dass das FC Bayern-Thema ein großer Streitpunkt auch sein könnte, wenn wir live auftreten, denn die 100. Folge Fußball MML müssen wir ja noch nachholen.
Ja.
Das werden wir auch tun, und zwar an diesem Montag. Es gibt noch Restkarten, und zwar unter contrapromotion.com. Contra,
ja,
wie die Iran-Contra-Affäre, also Contra-Promotion. So,
endlich mal im positiven, was jeder versteht und
einen positiven Kontext.
Ja.
Genau. Auf jeden Fall in der Markthalle in Hamburg könnt ihr mit dem Moja auch hinfahren beispielsweise.
So.
Ne?
Perfekt. Und man kann, ich bin nicht mehr auf dem neuesten Stand, bisschen so als wäre ich aus der Chatgruppe rausgeflogen, verlosen wir nun heute noch 5x2 Freikarten, weil wir richtig geil sind, oder lassen wir das einfach?
Gibt doch gar keine mehr, ne? Gibt doch keine Karten mehr. So viele gibt's gar nicht mehr.
5x2 Karten gibt's noch.
Gibt's noch?
Also, es gibt noch Karten überall, wo es Karten gibt.
Ja.
Auch bei contrapromotion.com. Und wir verlosen, ich mach das jetzt einmal, wir verlosen aber auch 5x2 Freikarten.
Ja.
Für, und jetzt ist die Frage, was machen wir? Nehmen wir das wirklich schon begeisternd aufgenommene Quiz Großkreuz oder der Grotifant? Oder erfinden wir jetzt auf der Stelle noch eine Quizfrage?
Vor allem wie Lukas hier so die Karten raushaut, dann ist so irgendwo zwischen Wurst-Achim und Ale Dieter kommt jetzt Karten, Lukas. Und wenn der Chef mich rausschmeißt, dann packe ich noch 5x2 Karten raus. Hier, junge Frau, sie da vorne, kommt doch mal her, dann kannst du den 5x2 Karten hier, da packe noch eine Salami bei. Und noch eine Ale. Und warum klinge ich eigentlich wie Helmpeter?
Ich stell mir im Moment aber vor, wie dieser Stimmlippenprofessor gerade richtig Schluck aufbekommt. Weil immer, wenn du jetzt irgendwen nachmachst, fängt es bei dem irgendwie an zu zucken. Nein, aber 5x2 Freikarten, wenn ihr mir beantworten könnt. So, und jetzt sind wir dran.
Ja. Genau. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit, uns eine Frage auszudenken. Außerdem ist ein geiler Teaser, damit man diese Folge auch bis zum Ende hört.
Durch welchen Hoden hat Mike Nöcker den Ring gezogen? Ist jetzt ja...
Gott, wirklich. Also manchmal,
es gibt nur vier Menschen auf dieser Welt, die Antwort kennen.
Ich kann, ist das schlimm, ey.
Ja, ja.
Ne, ist ja auch aufregend für unsere Fans.
Total.
Ja.
Und ja, wir haben den DFB-Pokal hinter uns. Mich langweilt dieses Bayern-Thema. Ich habe meinen Senf dazu abgegeben. Mich langweilt's.
Aber das wird die Mega-Headline morgen in der Bild-Zeitung.
Mir ist Fahrt. Jetzt haben Sie ja, holen Sie ja wahrscheinlich hier Dings wollen Sie noch holen. Coutinho, ne?
Ja, ja, das fände ich allerdings so auf Leihbasis. Das fand ich allerdings einen interessanten Aspekt. Klingt ja erstmal auch grundsätzlich machbar. Die Frage ist halt nur, ob Coutinho Interesse hat, in der Bundesliga zu spielen. Ansonsten.
Er kann ja nicht mehr nach England wechseln.
Das ist vorbei.
So, insofern ist das natürlich tatsächlich ein Vorteil im Moment gerade für den FC Bayern, dass die Insel zu ist.
Ja.
Das ist quasi wie später mal.
Ist aber auch schön.
Die Insel ist zu.
So.
Ne?
Ist auch interessant, dass der FC Bayern jetzt so langsam zum Trostpreis international wird. Ne? Ja,
ich finde das aber
als
auch
Bank. FC, der neue Claim. FC Bayern. Besser als Bank.
Oder Tribüne.
Ja, oder so.
Ja, aber es ist ja so interessant, dass dieser mittlerweile ja schon infamose Dominostein, von dem Rummenigge vor einigen Wochen gesprochen hat, einfach nicht fällt, als würde der internationale Fußball die Bayern verhöhnen. Neymar verharrt in seiner Position, dadurch verharrt Coutinho. Also es passiert ja nicht. Dieser Ringtausch, der ja durch einen Neymar-Wechsel in Gang kommen würde. Oder wenn Bale sich mal entscheiden würde und so. Es passiert ja nicht. Ich habe das auch noch nie erlebt in dieser Vehemenz, dass so wenig funktioniert. Also dass die Dinge auch einfach nicht in Bewegung kommen. Und am Ende hast du dann wirklich nur Perisic. Also das ist Es ist ja schon absurd.
Aber es scheint ja vielleicht ich weiß gar nicht, ob wir es schon besprochen haben, aber es scheint ja ein Fehler sozusagen im System FC Bayern zu sein. Das ändert ja ein bisschen auch an den Fall Götze damals, wo einfach partout nicht mit dem Verein geredet worden ist, sondern es einfach bekannt gegeben wurde. Also das Selbstverständnis vom FC Bayern scheint ja irgendwo ein bisschen sozusagen zu Seiten des FC Bayern zu kippen. Weil man ja ganz offensichtlich auch mit Manchester City überhaupt nicht darüber gesprochen hat, dass man Interesse an Sané hat, weil sonst Sané wahrscheinlich in diesem Spiel überhaupt nicht eingesetzt worden wäre, wenn so eine Kausalkette quasi in Gang gegeben worden ist. Und das ist möglicherweise, ich will nicht sagen die Strafe, weil es handelt sich um eine schwere Verletzung und was man nun wirklich Sané nicht gönnt, ist genau das, was ihm jetzt passiert ist. Aber auch da habe ich so zumindest als Außenstehender, der wirklich keinen Einblick hat, habe auch nicht, das ist nur so eine Beobachtung von mir, dass ich irgendwie denke, möglicherweise ist aber auch eben die interne, also die sozusagen die Vereinskommunikation, also der Respekt sozusagen auch gegenüber dem Verein, der dann einen Spieler hat, das was dann ja nachgerudert worden ist, offensichtlich eben doch nicht so up to date auch.
Also dem FC Bayern und seinen Verantwortlichen ist auf jeden Fall, innerhalb der nächsten 6 Monate eine steile Lernkurve nur zu gönnen. Vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass man sich beim FC Bayern sehr stark auf die für Transferaktivitäten natürlich nur minder gut geeignete Winterpause konzentriert und sagt, pass auf, alles was jetzt irgendwie kommt, Champions League Gruppenphase bis hierhin, bis in den Winter, kriegen wir das hin und dann starten wir nochmal einen richtigen Angriff, weil jetzt momentan irgendwie sich nichts Entscheidendes tut.
Kannst du ja auch hinbekommen, ne? Also das muss man ja mal sagen. Also man kann ja davon ausgehen, dass der FC Bayern durchaus es schaffen wird, sich fürs Achtelfinale in der Champions League zu qualifizieren.
Das nehme ich doch wohl mal an.
Und natürlich irgendwie auch noch im Bereich der Champions League Plätze in der Bundesliga sein wird. Also
die Qualität ist ja auch gut.
Irgendwo zwischen 1 und 3. Insofern, der VfL Wolfsburg hat es ja das ein oder andere Mal durchaus schon bewiesen, dass man eben in der Winterpause den ein oder anderen Star dann doch ein bisschen günstiger bekommt als
Schürrle zum Beispiel vom FC Chelsea.
Na, aber auch De Bruyne damals.
Nein, ja, klar. Ne? Ja.
Insofern wäre das natürlich tatsächlich ein Modell. Hast du möglicherweise das Problem, dass die Spieler, die du dann holst, schon für einen anderen Verein in der Champions League gespielt haben und dann eben für die Rückrunde nicht mehr spielberechtigt sind?
Das ist natürlich richtig.
Oder
manch einer ist dann aber gerade erst wieder fit.
Ja, kann auch sein.
Das Problem ist einfach, Mike hat recht. Die Bayern verhandeln oder die Bayern bewegen sich auf dem Transfermarkt immer noch in dem falschen Bewusstsein einer vergangenen Größe, ohne gemerkt zu haben, wie klein sie mittlerweile eigentlich sind im internationalen Vergleich. Und das ist das Gefährliche.
Ja, so, und ich finde, bevor wir jetzt hier zum Doppelpass werden, also wir machen Werbung, 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 sprechen dann über Bayern, machen Werbung, sprechen über Bayern, machen Werbung.
Seid ihr eigentlich auch so, also ich zum Beispiel habe ja leider den Doppelpass verpasst, aber ich bin total traurig, dass ich nicht Mario Basler zum Thema Rassismus gehört habe. Das hätte bestimmt total Erhellendes zutage gefördert, schätze ich mal, gehe ich mal von aus. Ne, so wie ich den einschätze, wäre so, Dennis, du musst zurücktreten, kein Platz im Rassismus. Also, aus Sprache werden Taten, sowas denke ich mal, das, aus Worten werden Taten, das denke ich, das wird so in etwa wird's wohl gelaufen sein.
Meinst du?
Ja, und dann kriegt er aber auch direkt, die alte Yves Eigenroch-Kolumne in der Taz, Mario Basler. Das ist die Richtung, in die es dann geht.
Da gehe ich fest von aus.
So. Ja.
Aber Moment, ey, ganz ehrlich, einen besseren Kolumnentitel als für eine Kolumne, die Mario Basler schreibt, als Eigenroch, gibt es doch eigentlich gar nicht, oder?
Ist Mario Basler ist der 94 Weltmeister geworden ist, ne? In Amerika.
Wir müssen Daniel Breme, hier der Thomas Bernhold und ich, wir sind Weltmeister geworden, so ist es richtig.
So, wir machen jetzt mal ein kurzes Experiment. Wir versprechen, dass wir nach der Werbung nicht mehr über Bayern München reden werden.
Und keine Werbung mehr machen.
Wir machen keine Werbung, sondern wir machen ein Experiment. Wir beauftragen jetzt, und das ist, glaube ich, der beste Gag, der heute gemacht worden ist. Wir beauftragen Micky Beisenherz jetzt damit, uns eine Website zu bauen.
Oh Gott. Da bin ja wirklich, da gibt keiner, der besser dafür geeignet ist als ich.
Wie konnte das eigentlich passieren? Also wie kannst du so sehr einen Computer nicht bedienen können? Also, natürlich, du kannst Word aufmachen und da reintippen.
Genau. Und ich kann Instagram. Ich kann Instagram, Alter. Was ist los mit dir, du Bastard? Was willst du von mir, du Wichser? Ich kann Instagram. Voila.
So.
Nerv mich nicht.
Ja. Und ansonsten wird es halt irgendwie dann schon relativ, sagen wir mal, limitiert.
Kann ich in dem Moja, kann ich meine Shisha mitnehmen?
Kannst du bestimmt. Du bist Micky Beisenherz, du darfst das mitnehmen. Ja. Und du darfst, wenn du möchtest, auch mal überlegen, ob du mit GoDaddy vielleicht mal in der Lage sein wirst, eine Website zu bauen. Es geht nämlich sehr einfach da. Da gibt es Tools, die sind einfach und übersichtlich. Und da kann im Grunde genommen jeder, der in irgendeiner Form ein Business... Was lachst du?
Ich sehe mich nur gerade so wie Homer Simpson. Damals, als er sich eine Website baut und das ganze Ding voll ist mit Icons, Emojis und GIFs und so, GIFs oder was weiß ich. Ja, ich baue mir meine eigene Website. Alle sollen draufgehen. Oh, guck mal hier. Ein tanzendes Schwein.
Alles, was man braucht, ja. Um sehr einfach.
Es ist so unglaublich, es ist so toll, ich höre euch ja nur, ich sehe euch ja dabei nicht. Aber wie der eine probiert, die Werbung durchzuziehen, ja, mit mittlerem Ernst, und der andere nur dazwischen grätscht, weil er keine Ahnung hat, was als nächstes passiert. Es ist ganz, ganz großes
doch,
Theater.
Der Zettel liegt doch hier. Ich sehe doch auch, was Mike vorbereitet hat.
Also, wollen wir, Mike, sag doch mal, was wir jetzt machen.
Vielleicht musst du als Regulativ jetzt mal übernehmen.
Na, wir haben einfach die Idee gehabt, da Micky Beisenherz es nicht mal schafft, seine AOL-CD aus seinem Fujitsu T-Bird zu nehmen, ohne dass er sich dabei ins Handgelenk bricht, geben wir jetzt den Kollegen von GoDaddy, mit dem man ja innerhalb von einer Stunde online ist, wenn man sein eigenes Ding machen will, indem man auch seine eigenen Website und geilen Namen und seine eigene Domain und alles kriegt. Wir sagen denen jetzt, pass mal auf, GoDaddy, Leute, in den nächsten Wochen baut ihr uns unsere MML-Homepage, die es längst schon geben müsste. Ja? Und wir halten euch auf dem Laufenden, wie das vonstatten geht, wie gut das alles läuft. Und irgendwann gibt es dann ein Endprodukt, auf das man tatsächlich klicken kann. Also das finde ich irgendwie, da entsteht jetzt was.
So, das Gute daran ist ja, dass man dann selber auch damit sehen kann, wie schnell man das und wie schön man das eigentlich machen kann, weil man natürlich alle möglichen Tools, die man heutzutage so braucht, sehr einfach tatsächlich da reinbauen kann. Unter godaddy.de könnt ihr das Ganze auch mal irgendwie nachverfolgen. Ich finde das eigentlich einen smarten Move. Wenn wir das schon selber nicht hinbekommen, lassen wir uns halt eine Website bauen. Fußballmml.de gibt's ja tatsächlich als Domain.
Ja.
Die übertragen wir sozusagen haptisch zu GoDaddy und schauen dann mal, was da alles so in den nächsten
Nicke so und sage, ja, bin natürlich der Letzte, der das wusste, ist ja klar. Ne?
Wusstest du nicht? Bist du überfordert? Tut mir leid.
Hallo, ich bin krank.
Ach so, ja gut, das erklärt natürlich alles. Also godaddy.de wird in den nächsten Wochen von GoDaddy, werden wir uns eine Website bauen lassen und euch mal zeigen, wie einfach das eigentlich geht und wie schnell man innerhalb kürzester Zeit online sein kann. Für kleine Businesses, für Personen, für öffentliche Personen und so weiter und so fort. GoDaddy.de. So, damit mal zurück zum DFB-Pokal.
Ja. Ich wusste gar nicht, dass Energie Cottbus mittlerweile in der vierten Liga spielt.
Also das, was ich viel schlimmer finde, Klaus-Dieter Pele-Wollitz ist immer noch Trainer oder schon wieder.
Ja, das bin ich für die Fans. Für die Fans, für die Leute da draußen. Für die mache ich das. Hier davon, mir ist das egal, der FC Bayern, ob die jetzt entweder die Sané holen oder Neymar oder was. Hier da draußen, die auf den Ringen. Für die Fans, dafür mache ich das. Und dafür bin ich mit ganzem Herzblut dabei. Da würde ich auch, zu Fuß würde ich auch von, was weiß ich, keine Ahnung, würde ich nach Cottbus latschen. Nur um diesen Verein, für diese Fans da zu sein. Euer Pele-Wollitz. So.
Grüße an Professor, wie heißt er nochmal?
Ich sehe es schon vor mir, das nächste Mickey Beisenherz Buch, was erscheint, Wandern mit Pele-Wollitz von Kastrop nach Cottbus. Oh, eine deutsche Geschichte.
Ja.
So.
Aber der DFB-Pokal, jetzt vielleicht unpopuläre These, ja. Ich liebe ja diese erste Runde im DFB-Pokal.
Ja.
Aber er hat jetzt auch, sie hat das geliefert, was eigentlich immer passiert. Ein paar Erstligisten haben es nicht geschafft. Es gab ein paar Überraschungen. Aber selbst die Überraschungen sind dann ja nicht so überraschend, weil man ja weiß, 1 bis 2 erwischt es ja immer. Oder ging es euch nicht so, dass man gedacht hat, ja, okay. Also so ein bisschen kann man ja ganz gut drauf wetten. Wer schafft es denn nicht?
Naja, Überraschung Nummer 1 ist schon mal, der FC St. Pauli erreicht die zweite Runde.
So. Ja, Hertha BSC auch. Unfassbar.
HSV auch. Ja. So. Ja. HSV im Elfmeterschießen nochmal hinten raus. Also beide Vereine, ja, beide Hamburger Vereine im Elfmeterschießen. Das ist schon mal Überraschung. Dann Grüße nach Ostwestfalen in die Heimat. Der SC Verl steht in der zweiten Runde.
Ja, ne? Sehr gut.
Gegen den FC Augsburg. Aber im Grunde genommen hast du natürlich recht. Aber trotzdem ist es halt der Charme der ersten Runde. Weil wir haben ja am Wochenende in Delmenhorst auch ein bisschen darüber gesprochen. Du kriegst plötzlich irgendwie alte Namen. Alemannia Aachen ist zumindest mal irgendwie so wie bei Awakenings.
Ja.
Mal für einen Moment, für 90 Minuten wieder im Fokus der Öffentlichkeit.
Ich habe mich total gefreut, Waldhof Mannheim mal wieder zu sehen. Ja. War ich total gut im Karl-Benz-Stadion. Und da übrigens hat man auch mal wieder gesehen, also auch diese Atmosphäre, und das ist ja auch ein ziemlich großes Stadion, das ist ja auch ein traditionsreicher Club. Da hat man auch noch mal gemerkt, wie dämlich eigentlich die Verantwortlichen von Waldhof Mannheim damals waren, sich gegenseitig so zu blockieren, dass Dietmar Hopp gesagt hat, ja gut, dann packe ich meine Kohle dann einfach hier in Sinsheim. Und da hast du nochmal gesehen, was für eine verschenkte Möglichkeit das war.
Vor allem der Verein,
wie gut das hätte sein können.
Der Verein, der mehr Vorstopper produziert hat als der AC Mailand. Ne?
So.
Also das ja, muss man auch einfach mal sagen. Das ist ja wirklich die Heimat von Christian Wörns.
Das möchte ich mal jetzt auch mal erwähnt wissen, dass ich auch nämlich Jürgen bei Waldland gespielt habe. So.
Ja, aber also viel interessanter ist, Mike. Und ich möchte nicht deinen Enthusiasmus brechen für den DFB-Pokal. Aber ich finde, da das ja die Saisonauftaktfolge ist und die Bundesliga ja jetzt losgeht am Samstag, was erzählt uns denn diese erste Runde, klassische Standortbestimmung, was erzählt uns denn diese erste Runde DFB-Pokal für den Liga-Auftakt? Und hat das dann überhaupt nichts?
Die Antwort,
ne? Danke.
Ist nix. Gar nichts erzählt.
Doch, also ich finde, eine Sache erzählt es, dass Borussia Dortmund mit Hazard nochmal wirklich eine Schippe Kreativität draufgelegt hat.
Und also das hätte man ja ehrlicherweise auch vorher schon geahnt.
Ja, jetzt hat man es aber nochmal gesehen.
Ja.
So.
Aber wirklich, wirklich aussagekräftig ist das alles natürlich nicht, weil die bis kurz vor Beginn der Liga ja noch im Training sind und eigentlich im Grunde genommen ja jetzt so wahrscheinlich an dem Punkt sind, wo sie am ausgepumptesten sind. Also der DFB-Pokal sagt uns über die Liga und den Ligastart herzlich wenig. Aber ist ja trotzdem schön. Also es ist schön für alle mal wieder reinzukommen. Man weiß schon mal wieder, wo die Kneipe ist, wo man sich wieder hinsetzt. So welches Bier besser schmeckt als das andere. Sowas halt. Der Tag bekommt langsam wieder Struktur am Wochenende. So, dafür ist es gut.
Aber wenn wir schon mal dabei sind, tatsächlich dann über die neue Saison zu reden, müssen wir natürlich sagen, selbstverständlich, auch in dieser Saison wird sich der VfB Stuttgart für das europäische Geschäft qualifizieren.
Natürlich. Ich habe nochmal einen Blick ins Kicker-Sonderheft. Die haben einen wirklich guten Kader. Also, ja. Also ganz klar, Stuttgart international. Aber mal ohne Mist, ich finde das immer wieder bemerkenswert, wie sehr die Formkurve noch, also in dieser Woche zwischen der ersten Runde DFB-Pokal und wenn dann die Liga beginnt, jetzt wird man das wieder sehen, was so eine Woche in der Vorbereitung ausmacht bei Bundesligisten. Also wie sehr, wenn die jetzt durchtrainieren, die ganze Woche, wie viel eingespielter die schon am Samstag sind, als sie es jetzt am Samstag waren. Mhm. Das wird man ja sehen. Also das wirst du übrigens auch bei den Bayern sehen, ne? Das ist dann da wirklich, als wenn dann eine andere Mannschaft auf dem Platz steht, innerhalb von einer Woche. Ich finde das immer gut, wie die das schaffen, so auf dem Punkt genau dann da zu sein.
Der Auftakt ist ja tatsächlich hier Bayern gegen deine Hertha.
Oh, was freu ich mich darauf. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der fatale Satz. Jetzt gerade am ersten Spieltag hat man vielleicht ja mal eine Chance gegen die Bayern.
Wie lustig, ich wollte genau diesen Satz sagen.
Das ist ja, dann pass auf, das ist ja der alte Bayer-Leverkusen-Satz. Und auch Dortmund so. Jetzt, in dieser frühen Phase der Saison, wo die Bayern sich noch nicht so gefunden haben, hat man eine Chance. Sage ich jetzt, bin komplett euphorisiert wegen des Dreier-Mittelfeldes bei Hertha, Grujic, Darida, Duda, vorne Ibisevic, Luke Bacchio, der große Bayern-Schreck, kehrt zurück an den Ort seines größten Triumphes, die drei Tore für Düsseldorf. Es spricht so vieles für die Hertha, mein Tipp 6-0 für die Bayern. ja, leider, ich habe so das dumpfe Gefühl, alles spricht eigentlich dafür, dass Hertha den jetzt in dem Moment auch auf Augenhöhe begegnen kann, weil die Bayern all die Debatten haben. Aber dann stellen die Bayern eben am Ende doch 11 Spieler hin, die absolute Weltklasse sind, weil die, darüber haben wir ja schon gesprochen, die haben sie. Und dann wird's halt das genau nicht. So, und deswegen weiß ich auch immer noch nicht, ob ich es mir anschauen werde. Und natürlich werde ich es mir anschauen, aber so, es ist diese totale Ambivalenz vor dem Start. Es ist die Hoffnung, aber eigentlich weiß man, es nimmt dann doch wieder seinen Lauf, wie es das immer getan hat.
Na, ich glaube schon, dass viele Leute das Spiel auch gucken werden, weil alle wollen natürlich mal diesen Ivan Perisic mal sehen. So, das ist ja wirklich, das ist ein Weltereignis. Ne?
Also, was ich ganz, ganz kurz, die Lehren aus dem DFB-Pokal, ich fand, also Martin Schmidt in Augsburg wird sich jetzt schon fragen, was er sich dort antut. In der Nachfolge von Baum und Lehmann, weil Augsburg ist tatsächlich von dem, wie sie jetzt auch eingekauft haben und wieder im Moment der Stand der Dinge ist, schwer angeschlagen und wenig erstligareif. Also das hat der DFB-Pokal gezeigt. Und ich finde, was viel interessanter ist, weil man ja immer so sagt, man macht ja immer so eine Aufstellung. Ich glaube, unser Freund Sammer des Volkes hat das auch schon gemacht. Dieses, wer sind eigentlich so die Sorgenkinder der Liga vor dem Start? Und ich habe mal auf die Tabellenspitze geguckt. Es ist witzig, dass drei Teams, die eigentlich ganz hohe Ansprüche haben, im Moment noch so ein bisschen oder schon wieder mit ihrem Trainer fremden. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Nagelsmann hat gesagt, wir sind weit von dem Fußball entfernt, den ich mir vorstelle. Leverkusen hat jetzt, hat in 8 Testspielen oder so 16 Gegentore kassiert und jetzt gerade mal.
Ist ja nicht zu fassen.
Ja, genau. Und im Pokal aber immerhin bei. Jetzt hier. Mike, gegen wen gewonnen?
Weiß ich nicht.
Du hast doch gesagt, Alemannia Aachen kommt aus der Versenkung.
So.
Aber dann.
Gegen alle.
Ach so.
Warte, nochmal.
Volkan
nochmal. Frag nochmal.
Gegen wen haben die Leverkusen da dann gewonnen?
Gegen Alemannia Aachen.
Und weißt du, wer in der Jugend bei Alemannia Aachen gespielt hat, bevor er zu Leverkusen gegangen ist?
Der Erik Meier.
Nee, Kai Havertz. Aber
Erik Meier.
Kai, pass auf. ist das schön. Aber ich mag die Antwort. Weil Erik Meier, den haben sie aus der Jugend von Alemannia Aachen damals.
Und Willy Landgraf.
Der ewige Willy.
Vergesst mir Willy Landgraf nicht.
So, nein, aber es ist ganz, ganz, ganz interessant. Leverkusen hat eine so schlechte Vorbereitung gespielt, dass diesmal. Ich habe
ja
alles nachgeguckt. Nein, pass auf, ich habe wirklich diesmal alles durchgeschaut, weil die letzten zwei Jahre war es unser Running Gag. Es gibt keinen einzigen Text, der sagt, Leverkusen ist der Geheimfavorit auf die Meisterschaft. Und ich glaube, darin liegt die große Chance für Bayer Leverkusen.
Sehr interessant. Warum nicht mal Leverkusen?
So, und dann, und die dritte Mannschaft, das habe ich extra für Micky vorbereitet und für seinen Bruder, auch Gladbach. Fremdet noch mit dem neuen Fußball, den der Rose mitgebracht hat.
Also, wobei Gladbach zumindest nicht mit Rose selber fremdelt, denn habe mir sagen lassen, dass tatsächlich wirklich Rose ein extrem gutes Standing bei der Mannschaft hat, dass die wirklich alle total begeistert sind von dem Training, dass er da durchexerzieren lässt, dass sie von ihm begeistert sind. Also da, also auf der menschlich-taktischen Ebene ist es eigentlich sehr gut. Das spiegelt sich halt nur noch nicht so richtig auf dem Feld wieder. Aber dem würde ich jetzt auch nicht so eine riesige Bedeutung beimessen.
Ich glaube auch, dass also weder in Leverkusen noch in Gladbach oder Leipzig irgendwie mit dem Trainer an sich gefremdet wird. Aber wenn du natürlich wie Leipzig vorher einen reinen Umschaltfußball gespielt hast und dann kommt Nagelsmann mit seiner Idee des Ballbesitzfußballs, dann brauchst du halt, das braucht ja so eine gewisse Gewöhnung und da reichen 4 bis 6 Wochen nicht aus. Und bei bei Rose ist es ja auch die Abkehr von Hackings 4-3-3, was Hacking gerade erst eingeführt hat. Dann kaufen sie einen komplett neuen Sturm, weil sie sagen, wir setzen jetzt auf die Dynamik vorne.
Mit auf Tempo, ne? Genau.
Ja, ja. Mit Player und jetzt eben auch Marcus Thuram. Und dann musst du aber auch mal sagen, okay, eine Mannschaft, die vorher immer 4-3-3 gespielt hat, die mit diesen hängenden Spitzen, Stindel, Raphael lange operiert hat, die spielt jetzt plötzlich eine richtige Raute. Und es ist komplett was anderes. Und dann macht es das halt auch schwer, wenn dann jemand wie Jonas Hofmann, der ehemalige Dortmunder, wenn der sich dann auch noch so schwer verletzt und jetzt auch noch fehlt, dann musst du gucken, dann muss man wieder umstellen. Also die sind auch noch in der Findungsphase. Ich fand das nur ganz interessant, weil ich habe die ganzen Artikel über die Woche gelesen, dass diese drei Mannschaften, auf die ich mich übrigens sehr freue in der neuen Saison, ich bin sehr gespannt auf Gladbach, ich bin sehr gespannt, ob Bosch seinen Fußball durchbekommt mit den Spielern, die er jetzt zur Verfügung hat, weil auch Leverkusens Kader macht Lust auf mehr. Und Leipzig unter Nagelsmann kann auch sehr interessant werden. Aber alle drei brauchen noch ein bisschen. Also es kann passieren, dass die sozusagen wieder sehr schwer in die Liga kommen. Kennt man ja schon von den letzten Jahren, dass dann die ersten zwei, drei Spiele eher kompliziert werden für genau diese Teams.
Das habe ich übrigens auch noch gedacht. Das ist, glaube ich, für jeden Fan eines jeden Vereins der totale Abfuck, wenn du Ambition nach oben hast, also Meisterschaft und oder Champions League und dein Verein verliert, so wie Schalke oder Gladbach, die ersten fünf Spiele und du weißt im Grunde genommen, für die komplette Saison ist es das eigentlich schon gewesen. Das ja, ist so, das ja. Nervt so richtig.
Ist auch blöd, ist auch blöd, ist wie bei einer Weltmeisterschaft, wenn man da die ersten drei Spiele verliert, dann kommst du nicht mehr hinter.
Ja, das ist aber anders zum Beispiel als bei der EM 2016. Also da kannst du auch die ersten 4-5 Spiele so verlieren oder auch mal ein Unentschieden.
Dann wirst du Europameister.
Kannst aber trotzdem noch Europameister. Ihr seid alle Gewinner. Ihr seid alle Gewinner.
Ist das schön. Nein, aber ich
interessant. Interessant wird die Saison übrigens auch für Fortuna Düsseldorf. Das ist ja immer die Saison, das zweite Jahr als Aufsteiger ist ja manchmal schwerer als das erste Jahr.
Vor allem, wenn du Luke Bakio nicht mehr hast und Rama, ne? So, zum Beispiel. Also,
spannend. Trotzdem kann es gut gehen, weil man ja tendenziell jetzt erstmal sagen würde, mit Aufsteigern wie Union Berlin und auch dem SC Paderborn, bei denen man jetzt nicht sofort das Gefühl hat, Mensch, die sind sozusagen von der Substanz schon so weit, dass sie tatsächlich auch längerfristig in der Bundesliga spielen können, hat man vielleicht als Fortuna Düsseldorf tatsächlich die Möglichkeit, dann auch im zweiten Jahr die Klasse zu halten. Obgleich ich auch dazu sagen muss, dass ich total Bock habe auf Union Berlin. Ich freue mich total auf die Truppe. Ich freue mich auf das Stadion als Bundesliga-Stadion. Und ich bin tatsächlich mal sehr, sehr gespannt, ob man, das gilt auch für Paderborn, ob man in der Lage ist, das auch mit Leidenschaft vorantreiben zu können, ne? Also ob insbesondere die Hinserie ist ja meistens die Serie der Aufsteiger, weil man quasi die Euphorie noch mitnimmt, weil man möglicherweise der unterschätzte Underdog teilweise noch ist. Hab aber ein ganz gutes Gefühl in dieser Saison auch für Fortuna Düsseldorf.
Ja, man muss jetzt mal gucken, also was Funkel und Fortuna angeht, war Funkel irgendwie auf dem Cover des letzten Fußballmanager-Spiels? Weil wenn er vorne drauf war, dann kannst du ja sagen, dann war es das ja eigentlich.
Ja.
So, das muss man vielleicht, also um seriös irgendwie vorauszusagen, muss man einfach gucken, ob er zuletzt auf dem Cover war vom Fußballmanager, von dem Game.
Ja.
Wenn ja, dann sehe ich da
nicht,
schwarz.
Ich wusste nicht mal, dass es das noch gibt.
Ich bediene mich jetzt aber empirischer.
Wer war denn letztes Mal auf dem Cover?
Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ach so.
Gucken, kannst du auch nicht sagen, ne? Also.
Ja.
Tja. So, warte. Und nu?
Ja. Wollen wir wirklich die Frage stellen, wer deutscher Meister wird?
Ja, in diesem Falle wird es ja dann wirklich jetzt mal Borussia Dortmund. Ne? Wahrscheinlich läuft es komplett anders. Sie verlieren jetzt die ersten fünf Spiele. Einfach so. Also ich hatte ja, ich bin ja immer noch, ich bin ja, was Lucien Favre angeht, immer noch unschlüssig.
Kritisch.
Ich bin kritisch. Und ich weiß es nicht. Der Kader ist toll. Sage ich jetzt mal, bis zum vierten Spieltag, wo Mats Hummels, der ja auch im Pokal ein, zwei Lapsi dabei hatte, dann werde ich natürlich sagen, wie konnte man den Hummels kaufen? Das ist das allerletzte. Und Azar war bei Gladbach auch schon lange nicht mehr gut. Das ist das allerletzte. Ich habe gleich gesagt, die Kaderplanung ist eine Katastrophe. Und man hätte Toprak nie abgeben dürfen, sage ich jetzt schon mal. Also merkt euch diese, kopiert einfach das, was ich jetzt gesagt habe. kopiert in MML Folge 5 der neuen Saison und dann passt halt alles. Naja, bei Favre muss man halt sehen, also wie er, ich zitiere nochmal Marcel Reif, wie er vor ein paar Monaten sagte, Lucien Favre ist ein sehr guter Trainer, er macht jeden Spieler besser, wenn er allerdings nicht in entscheidenden Situationen mutiger wird, dann wird das nichts. Also ich glaube, wenn, sagen wir es mal anders, in entscheidenden Situationen muss die Mannschaft in der Lage sein, sich auch mal über die Emotionen, die es ja in dem Sinne gar nicht gibt, des Trainers hinwegzusetzen und einfach da auch autonom auf dem Feld Dinge zu tun, die er vielleicht so gar nicht vorgegeben hat. Dann könnte es was werden.
Warum nicht mal Leipzig?
Tja, kann ich dir sagen. Weil ich das nicht will.
Warum nicht mal Leipzig, ist die Frage, Lukas.
Keine Ahnung, ich war ja die letzten 10 Minuten weg. Ich weiß ja nicht, worüber ihr gerade sprecht.
Wir sind immer noch bei, wer wird deutscher Meister?
Ach so, ich dachte, wir waren jetzt gerade noch bei den Aufsteigern.
Nee, so lange warst du weg?
Ja, ihr wart 5 Minuten ja weg.
Okay, nein, wir haben gerade...
Ach so, guck mal, ist so ein bisschen... Guten Tag, da bin ich wieder.
Hallo.
Redet ihr immer noch über die Aufsteiger? Natürlich nicht in diesem Podcast, wo wir bei keinem Thema länger als 30 Sekunden bleiben.
Ja, weil so viel ist, es ist so viel los.
Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das wird jetzt alles, pass auf, ich bin jetzt der Linienrichter. Diese 5 Minuten hänge ich euch hinten ran. Das könnt ihr wissen. Das gibt Nachspielzeit.
Kein Problem. So,
aber, weil ich hatte diesen Satz angefangen über Paderborn, um nochmal das zu unterstützen, was Mike gesagt hat. Und dann wart ihr weg. Und
okay, dann 2 Minuten später seid ihr bei
Leipzig. Sag mal, ihr seid ja schlimmer als Paderborn und Leipzig.
Ja.
Da steigt Paderborn in die erste Liga auf und plötzlich gehören die zusammen. Und dann plötzlich nicht mehr. Ja? Ist das, was ihr damit erreichen wollt? Von Paderborn nach Leipzig, das nochmal nachtanzen, oder was?
Absolut.
Diesen absurden Sommer der Kooperation, die dann doch nicht geklappt hat, Gott sei Dank.
So, bitte, jetzt.
Paderborn ist doch aber die allergroßartigste Geschichte, weil vor 5 Jahren waren die Tabellenführer, weil du gesagt hast, das ist ja die Hinserie der Aufsteiger.
Ist das schon wieder 5 Jahre her?
5 Jahre, die waren am 22.09. waren die kurzzeitig nach dem 4. Spieltag Tabellenführer. Und das bestätigt ja Mikes These. Du kommst mit dem Momentum aus der 2. Liga, haust erstmal alles weg und dann merkst du irgendwann, dass du über deinem Limit spielst, fällst in dich zusammen und dann geht's jedes Jahr eine Liga runter und dann geht es wieder jedes Jahr eine Liga hoch. Willkommen bei Paderborn und zwischendurch, eigentlich müssten die so ein Lied singen, wir steigen auf, wir steigen ab und zwischendurch Stefan Effenberg. Das reimt sich nur leider nicht.
Aber das kann man vielleicht rappen.
Ja, aber das ist, ja, aber das, also wer könnte denn das rappen? So,
Kaspar.
Okay, so. Ja, nein, also Paderborn, das muss man sich mal vorstellen, die sind vor 5 Jahren als Aufsteiger Tabellenführer geworden und dann sind die ja wirklich in die 2. Liga, in die 3. Liga, dann hatten sie Glück mit der Lizenz und jetzt wieder aufgestiegen. Auch eine sensationelle Geschichte und ich hoffe übrigens, dass sie sich diesen offensiven Fußball, mit dem sie aufgestiegen sind, aus der 2. Liga und mit dem sie auch im Pokal jetzt gespielt haben, dass sie sich den auch behalten. Und nicht Angst vor der eigenen Courage bekommen. Also Paderborn muss sozusagen seinen USP behalten unter Baumgart, sonst bringt's auch nicht. Also jetzt anfangen zu mauern, das wäre auch nicht der SC Paderborn. Ne?
So, und jetzt stelle ich die Frage dann doch auch nochmal an dich, Lukas. Wer wird deutscher Meister?
Also, das Problem ist ja, wir haben uns ja durch dieses Nostradam-S so ein bisschen in so eine absurde Situation manövriert, wo wir immer wenn wir das sagen, was wir denken, nicht eintritt und wir dadurch sozusagen die Geschicke der Welt in die falsche Richtung lenken. Ich wollte nämlich eigentlich die These vertreten, Bayern München gewinnt in diesem Jahr keinen einzigen Titel. Was aber im Umkehrschluss bedeutet, sie holen das Triple. Deswegen würde ich aber trotzdem sagen, ich glaube auch, dass es diesmal offener ist als sonst und dass wenn Leipzig wenn Nagelsmann und Leipzig schnell zueinander finden, dass die lange da oben mitspielen können, auch um den Titel.
Okay.
Ja.
Also 1, 2, 3 machen Dortmund, Leipzig und Bayern aus.
Ja.
Unter sich.
Ja. Kommt auf Bosch an.
Okay.
Ja. Also bleiben wir mal wirklich dabei. Also ich will nicht derjenige sein, der es am Ende gesagt hat, aber in der Theorie, natürlich schaut man jedes Jahr auf den Bayer-Kader, aber wenn dieser Bosch, also es gibt ja 2 Möglichkeiten, entweder er ist zur Halbserie weg, weil sie es nicht hinkriegen im Umschaltspiel und einfach die Schießbude, die klassische Schießbude der Liga werden. Oder sie verinnerlichen das und dann hast du mit dem hier bei Aranguiz, Havertz, Amiri, Volland, dann hast du eine unglaublich Bellarabi, eine unglaubliche Offensive.
Ja.
Das, also da.
Ja, die muss halt einfach, sagen wir, wie Bremen 2004, da muss die Offensive halt einfach das leisten und ausgleichen, was die Defensive verbockt. Und wenn du immer 4-3 gewinnst, holst du auch 3 Punkte aus dem Spiel. Also, die Offensive von Bayer ist wirklich außerordentlich gut. Spannend zu sehen. Also ich meine, Bosch wird ja aus seiner Dortmunder Zeit ja hoffentlich auch irgendwas mitgenommen haben, was ihm
Dortmund
was
ihm hilft.
Bitte was? Was?
Eine Dortmund-Mütze.
Eine Dortmund-Mütze. Und eine Grete, die ihm irgendwo noch hängt, von der Dorade bei Segmüller.
Meinst du ernsthaft, der Bosch durfte einmal mit bei Segmüller ins Hinterzimmer?
Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Da hat ja Watzke schwer mit Friedrich Merz abgebrot. Da war leider für Bosch kein Platz. Schade, ne?
Ja. Ich finde übrigens, wenn dieses Fußball MMM live, habe ich Fußball MMM gesagt?
Ja, ich glaube ja.
Wenn dieses
Fußball, das ist kein Problem. Ich habe das überhört.
Ja. Wenn das Fußball MML live funktioniert, ne? Mhm. Also wenn das wirklich jetzt die 100. Folge am Montag, wenn wirklich die Leute am Boden liegen, wenn es Jubelszenen, Laola, alles gesamte Programm in der Markthalle in Hamburg.
Wie beim Grünen Parteitag mit Stage Diving und alles.
Dann könnte man ja mal drüber nachdenken, ob man nicht tatsächlich vielleicht öfter mal irgendwo live spielt oder einen Live-Podcast macht. Und ich finde, dann sollten wir auch zu Segmüller nach Dortmund gehen.
Finde ich geil, finde ich gut. Das machen wir.
Oder?
Ja, das machen wir.
Möbel und in Zukunft, also sieht unsere rosige Zukunft so aus, dass wir Möbel und Autohäuser bespielen?
Jeder, der meine Fernsehkarriere zuletzt intensiv verfolgt hat, wird nicht überrascht sein, wenn er mich demnächst in einem Möbelhaus vorfindet. Von daher finde ich das einfach stimmig. Ich finde es stimmig und so passt das. So, ich muss los. Ich bin tatsächlich jetzt gleich zu Gast. Na? In einem Podcast.
Ach was?
Ja,
wo denn?
Also zu einem Kumpel eingefallen. Das ist noch top geheim.
Wir setzen einfach die Standards für die neue Saison. Wir machen nicht mal mehr eine volle Stunde zusammen.
Doch, wir haben eine volle
Stunde. Du Eierkopf.
Ah, nicht ganz. Nee, haben wir nicht. 59 Minuten.
Bei mir steht, pass auf, ich schneide ja selbst mit hier. Bei mir steht 59 Minuten.
Ja.
Ja, und aber das ist doch, bedeutet aber doch für mich, dass ich schon 9 Minuten zu lange hierbei war.
Aber das stimmt natürlich. Übrigens, muss ich ganz kurz noch sagen, ich habe 2 Fragen. Entschuldige, ich habe dich unterbrochen, Lukas. Was möchtest du?
Nee, das ist ja überhaupt kein Thema. Aber ich finde, Micky muss jetzt genau noch 1,5 Minuten zuhören. Ja. Dann kann er noch was sagen und dann kann er gehen.
Ja, aber bitte.
So, was machen wir denn als, Mike wollte bestimmt fragen, was machen wir denn jetzt als Quiz?
Nein, wollte ich das sagen, dann wollte ich noch sagen, dass ich vergessen habe, der Hamburger Sportverein ist ja in der 2. Runde DFB-Pokal oder, wie es beim HSV heißt, noch 5 Siege bis Europa.
Boah, jetzt reden wir.
So,
dann, also,
ich dich fragen, ja, okay, du hast 2 Möglichkeiten, 2 Quizze. 5x2 Karten für Fußball MML live. Meinen ist das heute chaotisch hier.
Aufbauend auf der Live-Folge vom Wochenende, der Tailgate-Tour, ja?
Ja.
Wer richtig zugehört hat, wie heißt der Heimatverein von Micky Beisenherz?
Ah. Oh, sehr schön.
So, das war, habe ich nämlich selbst nicht gewusst bis zum Samstag, war aber immer die
ich
Frage,
weiß
die
ich es, ich darf nicht sagen, ich weiß es.
Nein.
Und, okay. Und alternativ, also es gibt jetzt es gibt 2 Wege, wie sie hier durchkommen, ja? Bis der Hotbutton zuschlägt. Es gibt 2 Leitungen, die freigeschaltet sind. A, welcher Verein ist der Heimatverein von Micky Beisenherz? Und wem habe ich 1997 es zu verdanken gehabt, dass ich mit den Hertha-Spielern den Aufstieg feiern konnte?
Ah.
Ich finde, wir sollten es bei einer Frage belassen.
Ja, so, und welche Frage das ist, das könnt ihr unter euch klären. Ich muss los. Freunde, ihr habt ja viel Zeit. Ich sag's mit den Worten von Gunter Gabriel damals, als er im Osten im Zelt aufgetreten ist. Ich habe leider keine Zeit. Ich muss arbeiten, dass die Knete stimmt. Macht's gut. So, kennst du nicht mehr?
Nee, aber...
In Thüringen, im Zelt, ist er damals aufgetreten. Da hat er noch einem gesagt, halt die Schnauze da unten. Sonst kriegst du ein paar zwischen die Zähne. So, da war noch Zeit. Küsschen.
Tüsschen. Ich finde, wir nehmen die Frage nach dem Heimatverein von Micky. Das ist, glaube ich, am einfachsten, oder?
Also ich verlose auch Karten, wenn man mir die Antwort auf meine zweite Frage stellt. Ich bin ja jetzt, ich bin sozusagen der Karten, Kartenvogelsang, haut
hast,
alles raus.
Hast,
nein, das ist natürlich Mickey Beisens Heimat. dem Mickey sein Heimatverein. Schreibt das in die Kommentarspalte und schickt euch das. Ich wollte aber eigentlich dir noch eine schöne Geschichte erzählen, auf die ich gestoßen bin im Bitte. Laufe der Woche, weil Bitte. Du ja so Bock hast auf Union.
Ja.
Weißt du, was die vielleicht absurdeste Geschichte ist dieser neuen Saison?
Nein.
Dass Christian Gentner, der ja mittlerweile, ich glaube, der hat hinter Pizarro die meisten, also alle aktiven Spieler, die meisten Bundesligaspiele, 370 oder so. Der ja wirklich ein verdienter Spieler des VfB Stuttgart ist, dass der nur jetzt im Mittelfeld von Union spielt, weil ja er gegen Union mit dem VfB Stuttgart verloren hat und danach im Umbruchsprozess die gesagt haben, also als Kapitän oder als Mittelfeldmotor für einen Zweitligisten mit Ambitionen, da ist er zu schlecht. Dann ist er zu dem Verein gewechselt, der in der Relegation gewonnen hat gegen den VfB Stuttgart und ist da jetzt als fester Bestandteil und Antreiber im Mittelfeld eingeplant bei einem ambitionierten Aufsteiger in der ersten Liga.
Geschichten, die nur genau. der Fußball schreibt.
Ja, aber es ist doch, es sagt doch viel übers Business aus. Wieder mal.
Total. Absolut. Gut. Viel zu besprechen, auf jeden Fall in der 100. Fußball-MML live. Zwei Möglichkeiten, an Karten zu kommen. Das eine ist, auf contrapromotion.com einfach Karten zu kaufen in der Markthalle am Montagabend. Möglichkeit Nummer zwei ist, jetzt an unserem Quiz teilzunehmen. Wir verlosen 5x2 Karten für die Markthalle für Montagabend mit der Frage A. Wie heißt der Heimatverein von Mickey Beisenherz? Um die Lösung rauszufinden, muss man einfach den Podcast, den letzten Podcast hören. Da kommt es drin vor. Also den von der Volkswagen Tailgate Tour. Oder Frage Nummer B, die kommt jetzt nochmal, ich habe sie nicht verstanden. Sag mir nochmal, 1997.
Wem habe ich es zu verdanken, dass ich als 1997 als Elfjähriger, als Hertha aufgestiegen ist, bei der Aufstiegsfeier mit den Spielern feiern konnte?
Ah, okay. Also zwei sehr emotionale Fragen. Zwei Fragen, die wirklich in eine Zeit lange, lange zurückgehen. Um diese beantworten zu können, müsst ihr den letzten Podcast hören und habt dann die Chance, 5x2 Karten zu gewinnen.
Wer übrigens alte Fotos von Beisenherz kennt, weiß, der hat auch damals bei seinem Heimatverein in Baggy Pants gekickt. Da bin ich mir relativ sicher.
Am Montag werden wir alles besprechen, was es zu besprechen gibt. Vom ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Wir werden natürlich auch nochmal darüber reden, dass jetzt endlich, habe ihn schon ein bisschen vermisst, sein alter Kumpel Alfred Draxler Clemens Tönnies zur Seite gesprungen ist und einen ellenlangen Kommentar in der Bild geschrieben hat. Warum denn jetzt Tönnies und so weiter und so fort. Das werden wir alles besprechen. Am Montag live die 100. Folge Fußball-MML.
Und dann Danke. Ja auch vielleicht... Bevor die Leute noch danach fragen, wir hatten letzte Woche versprochen, wir melden uns in aller Ruhe zum Thema Bakeriata aus Hamburg, wenn es mehr Fakten gibt. Ihr seht daran, die Bild-Zeitung hat die Geschichte noch nicht rund bekommen. Wir warten noch, dass etwas passiert in diese Richtung. Und dann erzählen wir ausführlich, was das eigentlich gibt, was das war und was da eigentlich zwischen Gambia und Hamburg noch zu klären ist. Ich sage nur so viel, am Wochenende war die Bild am Sonntag in Gambia und hat angeblich die Stiefmutter getroffen. Auch die hat nicht viel beitragen können, außer sie gesagt haben, das ist Bakeriata. Und dann hat sie sehr, 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 sehr ausgiebig geschwiegen danach. Also es gibt nichts Neues, außer viel Schweigen und viel Spekulation. Und deshalb haben wir auch heute darüber noch nicht gesprochen. Stimmt's, Mike?
Genauso ist es. Und wenn wir weiter so geil mitmachen und weiter so geil recherchieren und weiter so geil journalistisch bleiben, werden wir irgendwann nochmal Leiter des Investigativressorts beim Spiegel. Ist das nicht eine Geschichte? So, tschüss und bis bald.